Der 12. September 1981, München. Das Reitstadion im Stadtteil Riem. Mit rotem Turnierjackett, beiger Reithose, schwarzem Helm und schwarzen Stiefeln reitet Paul Schockemöhle auf seinem Pferd Deister in das Stadion. Die Fans empfangen ihn mit viel Applaus. Aber Schockemöhle legt direkt seinen rechten Zeigefinger auf den Mund, als der Applaus zu frenetisch zu werden droht. Er will dem Publikum damit zu verstehen geben, jetzt aber Ruhe bitte. Jetzt geht es um den EM-Titel. Von zu viel Lärm lässt sich sein Pferd Deister, ein 10-jähriger Hannoveraner, nämlich hin und wieder irritieren. Das darf nun aber unter keinen Umständen passieren. Schockemöhle muss mit Deister einen fehlerlosen Ritt hinlegen, damit er sich den Titel als Europameister auch wirklich sichert. Bei einem Abwurf würde er direkt auf den 3. Platz zurückfallen. An den Tagen zuvor hat er brillante reiterliche Leistungen gezeigt. Diese sollen nun heute, am Sonntag, vergoldet werden. Hochspannung in München-Riem. Der Platz ist rutschig. Am Wochenende hat es immer wieder geregnet. Keine leichten Bedingungen also für Pferd und Reiter. Kurz bevor es losgeht, nimmt Schockemöhle noch einmal kurz seinen Reiterhelm ab, gibt damit den Kampfrichtern das Signal, es geht los. Bei den ersten Hindernissen ist es äußerst knapp. Einige Male klappert es, doch die Stangen fallen nicht. Den Wassergraben meistert das Duo problemlos. Noch ein Sprung über das letzte Hindernis, ein Oxer. Hier muss das Pferd nicht nur nach oben, sondern auch nach vorne springen. Deister geht in die Höhe, streckt sich und schafft es. Null Fehler. Das ist der EM-Titel.
Er ist Europameister. Er ist Europameister. Mit einer Null-Fehler-Runde.
Jetzt reicht auch die Anspannung von Paul Schockemöhle. Ein zufriedenes Lächeln bahnt sich Platz in seinem Gesicht. Er klopft sichtlich stolz auf den Hals von Deister. Dass es zeitweise ein Zitterritt zum EM-Titel war, ist nun völlig egal. In 3 Prüfungen haben Deister und Schockemöhle keinen Abwurf gezeigt. Ganze 74 Sprünge fehlerfrei absolviert. 2620 Meter sind sie dabei galoppiert. Nach dem Sieg der deutschen Springreitermannschaft nun der Einzeltitel für den 36-jährigen Schockemöhle. Es sind Festtage für das deutsche Springreiten in München-Riem. Wenig später bei Reporter Arnim Basche vor dem ZDF-Mikrofon zeigt sich der neue Europameister dann aber norddeutsch kühl. Understatement als Lebensmaxime.
Meine Damen und Herren, Paul Schockemöhle hat eben die Gratulation von David Boom bekommen und er hat gesagt, now you are the king, nun bist du der König. Paul, fühlen Sie sich wie ein König?
Im Springsport, wie ich schon oft gesagt habe, ist man nur König für einen Tag. Morgen gibt es einen anderen Sieger.
Tja, das ist eine sehr clevere Einstellung, aber ich meine, ein bisschen Hochgefühl beherrscht sie doch.
Ich bin sehr zufrieden und ich habe das erhofft, aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich meine Pläne bezüglich dieser Meisterschaft durchsetzen konnte.
Die Springreiter-Elite hat einen neuen König. Und zwar nicht nur für einen Tag. Er ist ein König, der in den nächsten Jahren nicht mehr abdanken wird. Aber auch ein König, der schon bald ins Exil geschickt wird, der aufgrund seiner Methoden ausgestoßen wird und der bis heute den Ritt auf der Rasierklinge beherrscht wie kaum ein anderer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Auch heute tauchen ich, Lena Kassel, und mein Co-Host Daniel Mücksch in einen Fall ein, bei dem die Welt des Sports auf die Welt des Verbrechens trifft. Wenn ihr die letzten Staffeln verfolgt habt, wisst ihr bestimmt, dass Daniel und ich ja so unsere Vorlieben bei gewissen Sportarten haben und sich auch einige Fälle in unseren Spezialgebieten abspielen. Der Fußball bestimmt fraglos einen großen Teil in meinem Leben und auch hier bei Playing Dirty hat sich schon so mancher Fall mit dem Fußball seinen Auswüchsen, seinen oft verheerenden Machtstrukturen, aber auch mit seiner Faszination beschäftigt. Und Daniel, deine Leidenschaften dürften auch den meisten HörerInnen glaube ich, nicht verborgen geblieben sein.
Ja, das nehme ich auch an. Ich glaube auch, dass man nicht verhehlen konnte, dass Tennis es mir doch sehr angetan hat, sowohl aktiv als auch passiv und ich da fast schon zwangsläufig auch bei Boris Becker immer wieder gelandet bin, auch beruflich wie privat und nicht ganz zufällig war ja Boris Becker auch Auftakt zu unserer 3. Staffel Und so viel kann ich zumindest den Hörerinnen verraten. Er hat sich auch gemeldet darauf. Und naja, er war nicht ganz so zufrieden damit, was hoffe ich, oder bin ich mir sicher, nicht an unseren Folgen lag, sondern daran, dass er allgemein ein Problem hat, wenn zu viel sich in seinem Privatleben abspielt und er damit gerne den Finger drauf hätte, wenn darüber berichtet wird oder das thematisiert wird. Aber naja gut, damit können wir, glaube ich, sehr gut leben. Und neben Boris Becker und dem Tennis ist es auch der US-Sport, der es mir wirklich sehr angetan hat. Da hatten wir ja auch schon einige Folgen hier bei Playing Dirty, die sich mit dem US-Sport, im Basketball, im Football, aber auch mit dem College-Sport als System beschäftigt haben. Wirklich auch eine große Leidenschaft von mir. Aber heute, so viel können wir auch schon verraten, das wird den meisten nach unserer Anfangsszene auch schon klar sein, verlassen wir diese Ebenen total, beschäftigen uns mit was ganz was anderem. Denn heute bewegen wir uns auf ungewohnten Fahrten und unsere Steckenpferde haben heute nichts zu tun mit unserem Fall. Sorry, Lena, für das Wortspiel.
Ja, damit dürfte dann auch allen klar sein, dass Daniel nicht nur Vorlieben für Tennis hat, sondern auch für schlechte Wortspiele. Das wissen wir ja auch allerspätestens in dieser dritten Staffel. Aber es stimmt natürlich. Heute begeben wir uns in einen exklusiven Zirkel, der für viele eine Faszination ausübt. Vielleicht auch gerade, weil der Zutritt so schwierig ist und man von außen so schwer einen Fuß in diese Szene bekommt. Heute steigen wir in den Sattel und widmen uns ganz allgemein dem Reitsport und im Speziellen der Person Paul Schockemöhle. Daniel, wie bist du denn überhaupt auf diesen Fall gekommen?
Das ist schon diese Faszination einer geschlossenen Gesellschaft, hast du ja auch schon eben genau erwähnt. Das finde ich einfach erstmal per se spannend. Und ich habe auch eine längere Zeit für Bunte gearbeitet und da ist natürlich auch diese Faszination für Pferde, für große Hüte, für klickende Champagnergläser sehr, sehr groß und hat eine große Rolle gespielt. Da bin ich sozusagen auch ein bisschen damit in Berührung gekommen. Und der Name Paul Schockemöhle mit seinem Skandal, mit dem wir uns heute beschäftigen, an dem kam man damals ja nicht vorbei. Das werden wir ja auch sehen, wie groß der Skandal wirklich gewesen ist. Auf einmal hat ganz Deutschland sich mit dem Pferdesport und den Trainingsmethoden beschäftigt. Und ja, das fand ich, und dass wir uns das absolut mal genauer anschauen sollten. Aber wie ist es denn bei dir, Lena? Ich meine, ich kenne natürlich auch viele, die den Pferdesport extrem lieben. Bist du denn so ein klassisches Pferdemädchen?
Absolut gar nicht. Ich kann mich
klare
daran,
Antwort.
Ja, ich wirklich sehr, sehr klar. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals in der Schule sogar eine Pferdehaarallergie erfunden habe, weil ich wirklich wahnsinnige Angst vor Pferden hatte. Mittlerweile geht es, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor diesen Tieren, weil sie auf mich so unnahbar wirken. Also eigentlich ja wie der Reitsport vielleicht auch selbst. Ja. Aber genau deswegen freue ich mich auf unseren heutigen Fall und bin sehr gespannt, ob er uns den Sport und auch die Faszination Reiten, die bei vielen Menschen fraglos vorhanden ist, näher bringen kann. Aber bei aller Faszination, Spaß und sportlichen Großtaten im Sattel blicken wir heute vor allem auch auf die dunkle Seite des Reitens. Wir fragen uns, wo beginnt diese dunkle Seite? Wie sind Themen wie Tierwohl und Tierschutz mit olympischen Medaillen und Gewinnmaximierung vereinbar? Und wo beginnt in diesem Spannungsfeld vielleicht sogar die Tierquälerei? Dazu hat Daniel für diese Folge mit der ganzheitlichen Pferdetherapeutin Karin Kattwinkel gesprochen, die ihr Leben den Pferden und ihrer Gesundheit widmet. Sie weiß genau, wann und wie Grenzen überschritten werden, denn das erlebt sie in ihrer Karriere leider immer wieder. Es wird aber auch richtig spannend, das versprechen wir euch, und zwar nicht nur für Pferdeliebhaber und Liebhaberinnen. Und heute starten wir mit einer faszinierenden Familiengeschichte, mit der Geschichte der Familie Schockemöhle. Diese spielt in Mühlen, in einem Dorf, irgendwo zwischen Osnabrück und Bremen, und das seit genau 665 Jahren. Paul Schockemöhle wird am 22. März 1945 in Steinfeld bei Oldenburg geboren. Seine Eltern Alois und Josefa haben einen großen Hof in nahen Mühlen. Viel Grün, viele Pferde, wenig Menschen. Keine 1000 Einwohner leben in dem Dorf. Alois und Josefa konzentrieren sich auf die Pferde- und Rinderzucht. Paul ist das jüngste ihrer 5 Kinder. Sein ältester Bruder Alwin ist 8 Jahre älter als er. Meistens nennen wir die Geschwister eher der Vollständigkeit halber. Hier ist diese Erklärung aber wichtig, um das familiäre System der Schockemöhles zu verstehen. Denn es steht von Anfang an fest, dass Alwin als Erstgeborener besondere Rechte genießt. Er wird den Hof erben. Das ist klar, ohne jegliche Diskussion. So ist das nun mal. Erst recht im Nachkriegsdeutschland. Die Gnade der frühen Geburt legt oft den Grundstein für spätere Karrieren. Solange man ein Mann ist. Für Paul als jüngsten männlichen Nachkommen bleibt da nicht mehr viel übrig. Da macht er sich keine Illusion. Ihm ist klar, wenn ich etwas werden will, etwas erreichen will, muss ich selber was auf die Beine stellen. Sonst bleibe ich nur das Anhängsel meines großen Bruders. Diese Einstellung setzt sich bei Paul Schockemühle schon früh fest. Parallel zu einem ausgeprägten Geschäftssinn. Mit 14 kauft er an seinem Gymnasium in Vechta die gebrauchten Schulbücher seiner Klassenkameraden auf. Für 1 Mark pro Stück. Um sie dann für 2 Mark an die nächste Schülergeneration weiterzuverkaufen. Die einen brauchen die Bücher nicht mehr und die anderen müssen sich keine neuen, teureren Bücher kaufen. Win-Win-Geschäfte am Tor zu Ostfriesland, Ende der 50er Jahre. ...1963 stirbt Vater Alois und wie es die Tradition verlangt, übernimmt Bruder Alwin direkt den Hof der Familie. Für den zu diesem Zeitpunkt 18-jährigen Paul ist es schwer, das Machtwort des neuen Hofchefs zu akzeptieren. Bei seinem Vater hat er das gerade noch so mitgemacht. Aber zwischen Alwin und Paul kracht es vom ersten Tag an in der neuen Konstellation. Daher geht Paul Schockemühle konsequent seinen eigenen Weg. Schon bald, aber nicht mehr nur mit Schulhofgeschäften. Mit dem Abitur in der Tasche will er an das große Geld. Aber so einfach ist das gar nicht. Damals gilt man erst mit 21 Jahren als voll geschäftsfähig. Paul Schockemühle will das nicht so einfach akzeptieren und lässt sich trotz seiner erst 18 Jahre per Gerichtsentscheid für geschäftsfähig erklären. Er beginnt mit einem BWL-Studium. Schon nach 2 Semestern hat er aber keine Lust mehr auf die öde Theorie. Er hat deutlich mehr Spaß an der Praxis. Auf etwas Land am Rande des Familienbesitzes, das ihm sein Bruder Alwin zugesteht, zimmert er einige Hühnerställe zusammen und wird zum Eiermogul. 1,6 Millionen Hennen legen hier bald schon täglich bis zu 1,4 Millionen Eier. Mit gerade einmal knapp über 20 Jahren gehören Schockemühle alsbald rund 12% des gesamten deutschen Eiermarkts. Und das macht schon bald einen Jahresumsatz von 40 Millionen Mark. Parallel zu seinem Eierimperium gründet Paul 1966 eine Spedition. Da ist er erst 21 Jahre alt. Formt daraus ein europaweit agierendes Logistikunternehmen. Keine Kompromisse, Lösungen, lautet der Slogan. Eine Maxime, die ihn in seinem Leben auf anderen Gebieten noch vor gehörige Probleme stellen wird. Nebenbei absolviert er in Abendkursen an der IHK in Oldenburg eine Ausbildung zum Speditionskaufmann und wird unternehmerisch zum Tausendsasser. Futtermittel, Diskotheken, Immobilien, Fahrrad- und Küchenproduktion, LKW, Waschstraßen. Kaum ein Business in der Umgebung, in dem Schockemühle nicht mitmischt. Paul macht also vor allem als Unternehmer Schlagzeilen, Bruder Alwin dafür sportliche. Und das auf höchstem Niveau. Der Pferdesport spielt in der Familie Schockemühle eine große Rolle. Schon Vater Alois war ein begeisterter Turnierreiter. Seine Erfolge beschränken sich aber auf regionale Veranstaltungen. Paul Schockemühle hat zunächst keine großen Turnierambitionen. Er konzentriert sich lieber auf seine Geschäfte. Erst mit 23 Jahren, nachdem er seinen Bruder Alwin als Pferdepfleger zu den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko begleitet, packt auch ihn der Ehrgeiz. Da hat Alwin allerdings schon einen sehr großen Vorsprung gegenüber seinem Bruder. Und er triumphiert auf der größtmöglichen Bühne für Reiter. Bei den Olympischen Spielen. This is a magnificent effort. And Alwin Schockemühle is clear all the way. First man to win a gold medal in the history of the Olympic Games with a double clear round. Der erste, der mit 2 fehlerlosen Runden bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewinnt, sagt der Sprecher zuletzt. Und zwar bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal. Auch Paul ist in Montreal am Start. Er gewinnt zwar Silber mit der Mannschaft, bleibt aber nach wie vor im sportlichen Schatten seines Bruders. Dennoch, nach den Olympischen Spielen 1976 ist der Name Schockemühle im Reitsport endgültig ganz oben angekommen. Wenige Jahre nach den Spielen in Kanada findet Paul Schockemühle mit dem Hannoveraner Hengst Deister das Pferd, das perfekt zu ihm passt, und kann die sportliche Lücke zu seinem Bruder schließen. Da sind wir aber auch schon wieder bei unserer Anfangsszene, bei den Europameisterschaften 1981 in München-Riem, der Durchbruch für das Duo Schockemühle-Deister. Den beiden gelingt dann sogar Historisches. Dreimal in Folge reitet Paul Schockemühle auf Deister zum EM-Titel. Bis heute unerreicht. Deister gewinnt zudem zahlreiche sogenannte große Preise und deutsche Meistertitel. Und das in einer Zeit, in der der Pferdesport immer lukrativer wird. Der springende Geldschrank lautet schon bald der Spitzname von Deister, der fast 1,5 Millionen D-Mark an Preisgeld erspringt. Der Pferdesport erlebt neue Höhepunkte, auch im Mainstream. 1989 ruft das ZDF die Serie »Rivalen der Rennbahn« ins Leben. Ein gewisser Dieter Bohlen schreibt die Titelmelodie. Jeden Samstag verfolgen im ZDF fast 13 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von bis zu 42% die Serie, die mit dem Claim wirbt »Liebe, Intrigen«, und die glamouröse Welt des Pferderennsports.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst, oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Für Paul Schockemühle bringt das Jahr 1989 aber nicht nur Glück. Beim Chio-Event in Aachen stürzt er mit einem anderen Pferd am Wassergraben. Drei Halswirbel verschieben sich. Schockemühle entgeht nur knapp dem Rollstuhl. Die Ärzte raten ihm dringend ab, noch einmal in den Sattel zu steigen. Schockemühle will mit Deister aber einen würdigen Abschluss. Wenige Wochen nach dem Sturz in Aachen geht Schockemühle mit Deister bei den deutschen Meisterschaften in Berlin an den Start. Das Duo holt Silber und tritt ab. An konstanten Leistungssport im Sattel ist nicht mehr zu denken. Deister und Schockemühle verabschieden sich vom professionellen Springreiten. Von nun an widmet sich Paul Schockemühle hauptsächlich der Zucht und dem Pferdetraining. Und schon bald spricht ganz Deutschland über die Methoden, die er dabei anwendet. Und selbst Pferdeleien wissen dann auch, dass Barren nicht nur ein Turngerät ist. Es wird stürmisch im Leben von Paul Schockemühle. So stürmisch, dass selbst der sturmerprobte Niedersachse die Orientierung verliert. Von einem ruhigen Start in das Leben nach der aktiven Reiterkarriere kann jedenfalls keine Rede sein. Paul Schockemühle erholt sich noch von seinem Sturz beim Chio 1989 in Aachen. Er kann seitdem noch nicht mal mehr für ein paar Minuten im Sattel sitzen. Sofort bekommt er dröhnende Kopfschmerzen. Doch was im Sommer des darauffolgenden Jahres folgt, setzt ihm noch weit mehr zu als dröhnende Kopfschmerzen. Schon Anfang Juli 1990 geht ein Raunen durch die Reitsociety. PS wird fallen. Was heißt PS? So wird Schockemühle in der Szene genannt. Und jeder weiß sofort, wer damit gemeint ist. Am 11. Juli ist es dann soweit. Beim Kölner Privatsender RTL ist seit knapp einem Jahr mit SternTV eine Sendung am Start, die mit aller Macht um Aufmerksamkeit kämpft. An jenem Mittwoch im Juli 1990 soll es dann soweit sein. Moderator Günther Jauch kündigt etwas nervös, aber mit ernster Miene unerhörte und bis dahin nicht gesehene Bilder an, über die Deutschland sprechen wird. Und er wird Recht behalten. Was auf den Aufnahmen zu sehen ist, ein Pferd läuft auf ein Hindernis zu. Hinter dem Hindernis versteckt sich ein Mann mit einer langen Stange. Als das Pferd das Hindernis überspringt, kommt der Mann aus seinem Versteck hervor und schlägt die Stange auf den Übergang vom Feld zum Hof, die Kronränder des Pferdes. Die Stange zerbricht. Das Pferd landet und läuft weiter. Der Schläger sammelt die zerbrochene Stange auf, legt die Einzelteile zur Seite und bringt sich mit einer neuen Stange wieder in Position. Bei dem markanten Gesicht muss niemand lange überlegen, wer der Mann ist, der auf die Kronränder des Pferdes geschlagen hat. Es ist Paul Schockemöhle. Mit einem Schlag gerät die nach außen heile Welt des Reitens aus den Fugen. Spätestens als der Stern eine Woche später in der Printausgabe nachlegt und die Vorgänge rund um Paul Schockemöhle exakt dokumentiert. Nichts mehr mit den Bildern von großen Damenhüten, gut gefüllten Champagnergläsern, Herren im adretten Turniersakko und perfekt sitzendem Reiterhelm. Nun geht es um Tierwohl, Tierschutz, Tierquälerei und Straftaten.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Der Deutsche Tierschutzbund hat heute gegen den dreifachen Europameister im Springreiten Paul Schockemöhle Strafanzeige wegen Tierquälerei erstattet. Der Verband begründete seinen Schritt mit den, so wörtlich, brutalen Trainingsmethoden des Reiters auf seinem Hof bei Oldenburg. Schockemöhle habe, wie Videofilme gezeigt hätten, armdicke Stangen vor die schmerzempfindlichen Beine der Pferde geschlagen, um so die Tiere zu extremen Sprüngen zu zwingen.
Schockemöhle bekommt die mediale Wucht voll zu spüren. Und Günther Jauch bleibt mittendrin. Jauch ist es auch, der Schockemöhle wenige Tage nach den Veröffentlichungen im aktuellen Sportstudio im ZDF zu den Vorgängen interviewt. Auf weißen Gartenstühlen sitzen sich die beiden gegenüber und Schockemöhle verteidigt sich mit einer Stange in der Hand. Für ihn handelt es sich bei dem, was in den Videos zu sehen ist, um eine übliche Praxis, die bei korrekter Anwendung dem Pferd keinerlei Schaden zufügen würde. Dabei taucht immer wieder der Begriff Barren auf. Daniel, erklär uns doch mal bitte, was dieser Begriff genau bedeutet.
Als Nicht-Reitsport-Experte mache ich es mir da erstmal einfach und sage, was Wikipedia sagt. Denn Wikipedia sagt zu Barren, das ist eine Trainingsmethode, um Springpferde zu vorsichtigerem bzw. höherem Springen zu erziehen. Aber das reicht uns natürlich nicht. Wie du ja am Anfang auch schon gesagt hast, habe ich mit der Expertin Karin Kattwinkel gesprochen, die uns das wirklich viel, viel besser erklären kann. Die Karin Kattwinkel ist eine ganzheitliche Pferdetherapeutin mit eigenem Lehrinstitut. Also sie ist seit Jahren auf dem Gebiet im Einsatz und kämpft wirklich vehement für Pferdegesundheit. Und sie hat mir das Barren so erklärt.
Barren ist das Anschlagen der Hinterbeine eines Pferdes über dem Sprung mit der Absicht, es zu höherem Springen zu nötigen. Und dazu sollte eine abgerundete, leichte Stange benutzt werden. Die ersten waren leichte Bambusstangen. Ja, im Laufe der Zeit hat sich da vieles verändert. Es ist einfach ja eine sehr unfaire Methode. Das Pferd kann aufgrund der seitlichen Anbringung seiner Augen eben im Moment des Absprungs den Sprung nicht mehr sehen. Das gibt sein Gesichtsfeld nicht her. Und es kann eben dann auch nicht sehen, dass da plötzlich etwas hochschnellt, was höher ist als die oberste Stange, die es zuvor eben taxiert hat. Und damit werden die Pferde eben genötigt, höher zu springen, als sie das von sich aus vielleicht tun würden. Ja, es ist ein in meinen Augen unfaires Schulungsmittel.
Wenn ich es nochmal versuche, in meinen Worten auszudrücken, gerne reingrätschen, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe. Also das Pferd springt über ein Hindernis, überspringt es, glaubt, ich habe es geschafft, bekommt dann einen Schlag versetzt und dann sagt es, oh, ich habe es ja doch nicht geschafft und springt das nächste Mal, um dem zu entgehen, noch höher. Ist das sozusagen halbwegs richtig ausgedrückt?
Ja, das hat es sicherlich schon sehr lange gegeben. Ich habe so ein Buch von 1800 und wie eben nicht willige Pferde trainiert werden. Da kommt sowas auch schon drin vor. Die Menschen waren immer schon sehr erfinderisch in solchen Dingen, sag ich mal. Und es steht also ein Mensch quasi mit einer dünnen Stange neben dem Hindernis, um dann in dem Moment die hochzureißen und das Pferd quasi vor die Knochen der Hinterbeine zu schlagen, wenn es dabei ist, das Hindernis zu überwinden.
So, wieder mal was gelernt. Zu der Kontroverse um das Barren, wie es heute eingesetzt wird, und den Konsequenzen aus den Ereignissen von 1990 kommen wir später noch. Denn wir wissen ja noch gar nicht, wie das Video von Paul Schockemöhle überhaupt entstanden ist und welche persönliche Fehde dahinter steckt. Dazu kommen wir jetzt. Ziemlich schnell wird nämlich klar, wer die Videos bei Paul Schockemöhle aufgenommen hat. Ein gewisser Horst Lorenz. Die Männer sind eigentlich langjährige Geschäftspartner. Horst Lorenz gehört in Hamburg die Firma Video Lorenz. Er fertigt für Paul Schockemöhle Verkaufsvideos seiner Pferde an, die dann bei der Auktion Performance Sales International, kurz PSI, an Käufer auf der ganzen Welt versteigert werden. Allerdings geraten Schockemöhle und Lorenz über die Jahre immer wieder in Streit über die Honorare für die Videos. Die Rechnungen von Lorenz sind fast immer höher als vereinbart, sagt Schockemöhle. Und Lorenz? Der Aufwand sei am Ende viel höher gewesen als besprochen. Dementsprechend müsse er auch mehr abrechnen. Aussage gegen Aussage. Schockemöhle trennt sich von seinem Geschäftspartner Lorenz. Die Barrenvideos also als Retourkutsche? Viele ExpertInnen sehen das so. Dass Lorenz angeblich 200.000 D-Mark vom Stern für seine Videos erhalten hat, verstärkt diese Theorie. Lorenz selber sagt, er hätte die Tierquälerei nicht mehr länger mit ansehen können und wollte die Öffentlichkeit über die Vorgänge bei Schockemöhle aufklären. Ob nun aufrichtige Pferdeliebe oder eine Retourkutsche, für Paul Schockemöhle spielt das letztlich kaum eine Rolle. Das Video, die Vorwürfe, die Strafanzeige sind real und er muss damit umgehen. Er merkt schnell, dass die Öffentlichkeit für seine Erklärungsversuche kein Verständnis hat. Niemand glaubt, dass es eine übliche, unschädliche Praxis ist. Die Reitszene könnte ihm beiseite springen, doch dort stimmt man Schockemöhle nur hinter vorgehaltener Hand zu. Offiziell schlägt man sich auf die Seite der empörten Öffentlichkeit. Schockemöhle reagiert trotzig. Nur 2 Wochen nach den Veröffentlichungen zieht er sich mit seinem Reitstall aus dem Leistungssport zurück. Zitat: Ich habe Morddrohungen erhalten und keine Lust mehr, mich und meine Familie diesen Angriffen auszusetzen. So begründet er seinen Schritt. Auch die niedersächsische Landesregierung unter Ministerpräsident Gerhard Schröder nimmt sich des Falles an. Nach langen Diskussionen untersagt die Deutsche Reiterliche Vereinigung das Barren schließlich, sowohl auf Turnieren wie auch im Training. Als sich der Sturm der Entrüstung allmählich legt, kehrt Schockemöhle schnell wieder aus seiner Schmollecke zurück. Der Stall Schockemöhle reitet im Februar 1991 wieder im Turniersport. Strafrechtlich kommt Schockemöhle ebenfalls glimpflich davon. Infolge eines tierärztlichen Gutachtens stellt die Staatsanwaltschaft Oldenburg im September 1991 das Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Im Februar 1992 verurteilt die Deutsche Reiterliche Vereinigung Schockemöhle zu einer Geldstrafe von 5.000 D-Mark. Die Vereinigung sieht die, Zitat, Mitwisserschaft verbotenen Barrens zur Vorbereitung von Auktionspferden als erwiesen an. Nach dem Schockemöhle-Skandal wird das Barren also offiziell von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung geächtet. Stattdessen hält das sogenannte Touchieren Einzug in den Reitsport. Was das genau ist und wo die Unterschiede zum Barren liegen, auch darüber hat Daniel mit Karin Kattwinkel gesprochen.
Das Touchieren kommt aus der klassischen Dressurarbeit, eigentlich so der höfischen Reiterei, wo die Pferde elegant so wie Tänzer vorgeführt wurden. Und das Touchieren erfolgt mit der weichen Spitze einer Reitgerte. Es ist ein Antupfen mit dem Baumwollschlag einer Ledergerte, was überhaupt nicht wehtun darf, ja, weil das eine komplett andere Reaktion im Pferdebein hervorbringt. Einfach die Kadenz, die Schönheit, den Ausdruck etwas verstärken, aber es darf nicht mehr als Tupfen sein, weil das Pferd, was in diesen Übungen dann einen Schmerz erfahren würde, natürlich an Glanz verliert und sich zusammenzieht und genau das Gegenteil von dem machen würde, was man da möchte. Also hat Touchieren hat überhaupt nichts mit Barren zu tun. Ja, da ist dieser Begriff, der aus der barocken Dressurreiterei kommt, einfach missbraucht worden, um das schön zu reden, was da jetzt diesen Begriff Barren bekommen hat. Ja.
Das Kapitel Barren ist für Paul Schockemüller relativ schnell vorbei. Zumindest was die juristischen Konsequenzen betrifft. Schnell ist sein Anwesen in Mühlen mit seinen Pferden und den besten Reitern des Landes wieder das Zentrum für den Reitsport. National wie international. Ruhiger wird es im Leben von Paul Schockemüller aber nicht. Nur wenige Jahre nach dem Barren-Skandal steht er schon wieder im Zentrum eines Skandals, der seinen guten Ruf und seine Existenz bedroht, aber nur indirekt etwas mit Pferden zu tun hat. ...1996 erhält die Staatsanwaltschaft Bochum von einem Liechtensteiner Banker eine CD. Die Dateien darauf belegen, wie Kunden aus Deutschland über Stiftungen Gelder in das Fürstentum transferieren, für die eigentlich in Deutschland Steuern fällig wären. Ein Name, der auch auf dieser CD auftaucht, ist der von Paul Schockemühle. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet zuerst über die Vorgänge und macht auch den Namen Schockemühle öffentlich. Nach dem Barren wieder ein Metier, mit dem man nicht unbedingt in Verbindung gebracht und zum Gegenstand öffentlicher Moraldiskussion werden will. Als die Staatsanwaltschaft Oldenburg die CD noch nicht gänzlich ausgewertet hat, Schockemühle aber das erste Mal dazu befragt, hat dieser erstaunliche Gedächtnislücken. Er kann sich nicht erinnern, ob er jemals ein paar Millionen über Liechtenstein angelegt hat. Eine Stiftung in Vaduz? Keine Ahnung. Sicherlich, so ein Konstrukt sei ihm mal angeboten worden. Er habe aber dankend abgelehnt. Aber wie kommt sein Name in die Dokumente? Es wird eng für den Pferdetycoon. Am Ende der Ermittlungen steht für die Staatsanwaltschaft fest, Paul Schockemüller hat 1991 eine Stiftung in Vaduz gegründet, die Satyr Foundation. Laut Stiftungsstatut stehen alle Rechte am Stiftungsvermögen und an dessen Ertrag Paul Schockemülle zu. Es geht um zweistellige Millionenbeträge. Schockemülle knickt ein. Er zahlt kurzerhand 10 Millionen D-Mark an den Fiskus und erstattet am 14. November 1997 Selbstanzeige. Zum Prozess kommt es vor dem Amtsgericht Oldenburg trotzdem und im Oktober 1999 wird der Angeklagte Schockemühle wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von 11 Monaten auf Bewährung verurteilt.
Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört?
Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages.
Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause, auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels.
Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen.
Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
Ein paar Jahre wird es ruhiger um Paul Schockemühle, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Er baut vor allem seine Zucht aus. Schon 1992 hat er nach dem Zusammenbruch der DDR von der Treuhand das Gestüt Lewitz gekauft. Zu DDR-Zeiten grasten hier 15.000 Rinder. Schockemühle baut Lewitz Stück für Stück zur größten Zuchtstation der Welt aus. Bis zu 5.000 Pferde leben auf dem Gestüt. Der Schwerpunkt liegt in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Springsport. Aber auch Dressur- und Vielseitigkeitspferde kommen hier zur Welt. Er setzt dabei stark auf Embryotransfers. Dabei werden Embryonen in eine fremde Empfängerstute eingebracht, also eine Leihmutter. Die Zucht mit Stuten, die aus Altersgründen oder verletzungsbedingt nicht in der Lage sind, ein Fohlen auszutragen, wird so künstlich ermöglicht. Außerdem ergibt sich daraus die Möglichkeit, aus einer genetischen Topstute mehrere Fohlen zu ziehen. Die Rechnung ist einfach. Mehr Schwangerschaften, mehr Fohlen, mehr Profit. Kritiker sprechen von einer Zuchtfabrik. Die besten Pferde versteigert Schockemühle teilweise für Millionenbeträge auf seiner PSI-Auktion in Mühlen. Aber auch direkt in Lewitz. Wie hier beim Christmas Sale. Fabrikverkauf, kann man wohl sagen.
Herzlich willkommen auf Gestüt Lewitz. Die Christmas Sales 2011 öffnen ihre Pforten. Wir laden Sie herzlich ein, dieses einzigartige Gestüt in der reizvollen Mecklenburger Winterlandschaft zu besuchen. Am 17. Dezember präsentieren wir hochinteressante Youngster im Rahmen der Christmas Sales auf Gestüt Lewitz.
Die Tiere gehen in die ganze Welt. Gerne auch nach Saudi-Arabien, Dubai oder Russland. Erst kommt das Geschäft, dann die Moral, wenn überhaupt. Mit einem Schlag gerät Schockemühle dann wieder in die Schlagzeilen, und zwar jenseits der Pferde- und Zuchtzeitschriften. Im Oktober 2010 kauft Paul Schockemühle gemeinsam mit der Reiterin Ann-Kathrin Linsenhoff das Wunderpferd Totilas aus den Niederlanden. Ob nun für 10 Millionen Euro oder gar für 15 Millionen, will Schockemühle nicht verraten. Es ist eigentlich auch egal. So oder so ist Totilas damit das teuerste Pferd der Welt. Ein Popstar mit 4 Hufen. Bei der Pressekonferenz zur Präsentation des Wunderpferdes verdrückt Schockemühle vor ausgewählten Journalisten ein paar Tränen, als er nach seinen Gefühlen zu Totilas gefragt wird. Und da tritt Totilas auch in dein Leben, Daniel, oder?
Ja, genau, exakt. Ich weiß noch genau, damals habe ich gerade bei Bunte angefangen und das war schon wirklich verrückt. Da wurden Doppelseiten nur mit Totilas drauf gedruckt und es wurde mit ihm in den Konferenzen oder in Zweiergesprächen wirklich gesprochen wie ein Mensch. Also ich habe mich manchmal gefragt, wenn man nicht wüsste, dass es ein Pferd war, wäre jeder davon ausgegangen, der da reingekommen wäre, ja, damit muss es sich um irgendeinen Mensch handeln. Also das war schon echt krass und er war wirklich ein richtiger Star, ein eigener Popstar. Er hatte seine eigenen Fanartikeln. Ich weiß noch, es gab Mützen, T-Shirts, Pullover. Also es war wirklich so eine Totilas-Hysterie, die da wirklich ausgebrochen ist. Und jeder hat versucht, alles über ihn herauszubekommen. Es wurden Reporter dahin geschickt. Also Totilas war wirklich, kann man sagen, eine wirklich Riesensache. Für uns Fußballfans, mir wurde das mal so erklärt, das wäre ungefähr so, als wenn Cristiano Ronaldo und Lionel Messi im gleichen Jahr zu dem gleichen Verein in der Bundesliga gewechselt wären. Also wirklich gigantisch.
Ein Traum. Damit kann ich dann endlich auch mal was anfangen. Wie schön, immerhin.
Sehr gut.
Naja, und Totilas wechselt mit reichlich Titeln nach Deutschland. Das kann man wohl sagen. Er kommt als dreifacher Weltmeister und zweifacher Europameister. Er ist allerdings nicht ganz Schockemühles sportliches Metier, denn Totilas ist ein Dressurpferd. Und Schockemühle hat ja sein Hauptaugenmerk eigentlich auf Springpferden. So verkauft er dann auch die Sportrechte für Totilas an die Reiterin Ann-Kathrin Linsenhoff und behält selbst nur die Zuchtrechte. Sportlich erfüllt Totilas nie die in ihn gesetzten Erwartungen. Nicht schön, für Schockemühle jedoch nicht ganz so tragisch. Er will das niederländische Warmblut hier hauptsächlich in der Zucht einsetzen. Was zu Spannungen zwischen ihm und Linsenhoff führt. Und im Januar 2013 zu einem skurrilen Unfall. Als Deckhengst muss Totilas in 2 Monaten so oft ran, dass sein Sperma danach eingefroren wird und für die Nachfrage des ganzen Jahres eingesetzt werden kann. Eine Portion gefrorenes Totilas-Sperma bringt stolze 8.000 Euro, sofern die Stute davon schwanger wird. Decktaxe nennt man das. Ende Januar 2013 springt Totilas zum Abgeben auf eine Phantomstute aus einem Holzgestell, das mit Leder überzogen ist. Der Hengst erwischt den Absprung nicht richtig, rutscht ab und verletzt sich dabei am Knie. Mit dem Ergebnis mehrere Wochen Trainingspause für Totilas. Und auch danach reiht sich Verletzung an Verletzung bei dem als Wunderpferd angepriesenen Totilas. 2015 folgt fast schon folgerichtig das Karriereende.
Die Dressurkarriere des Millionenpferdes Totilas ist offiziell beendet. Dies teilte die Familie Linsenhoff-Rath in Abstimmung mit Mitbesitzer Paul Schockemöhle mit. Der Rapphengst Totilas war in der vergangenen Woche bei der Dressur-EM in Aachen nach Problemen am linken Hinterlauf vorzeitig ausgeschieden. Diese erneute Verletzung führte zu der Entscheidung gegen den weiteren Turniersport.
Schockemöhle selbst sagt zur sportlichen Karriere des Hengstes in einem Interview, Zitat, da ist ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. 5 Jahre später, genauer gesagt am 14. Dezember 2020, stirbt Totilas an einer Kolik. Nach Totilas Tod streitet sich Schockemöhle mit den einstigen Besitzern aus den Niederlanden um das tiefgefrorene Sperma des Tieres. Die Niederländer bieten nämlich ebenfalls das Sperma zum Kauf im Internet an und berufen sich dabei auf eine Vereinbarung mit Schockemöhle. Dieser bestreitet eine solche Vereinbarung und es folgt ein bis heute andauernder Rechtsstreit. Was Schockemöhle indes nicht müde wird zu betonen, bei allen Problemen und Enttäuschungen mit Totilas habe er die Investition von über 10 Millionen Euro mit der Zucht locker wieder eingespielt. Ja, dann würde ich sagen, ist ja alles gut und Paul Schockemöhle kann heute mit seinen 78 Jahren auch nach dem Tod von Totilas beruhigt schlafen. Ist klar. Ganz schön viel Geld, dafür aber nicht ganz so viel Sport. Das bleibt mir als erstes hängen. Wie geht es dir, Daniel? Du bist tief in die Welt von Paul Schockemöhle und dem Pferdesport für unsere heutige Folge eingetaucht. Was hat dein Tauchgang dir denn gebracht?
Ja, so einiges hatte ich ja schon vorher irgendwie mitbekommen. Aber wie groß dann wirklich dieses Business rund um den Pferdesport ist, das hat mich dann wirklich überrascht im Zuge der Recherche, welcher Aufwand da betrieben wird. Also so Begriffe wie Leihmütter, Embryotransfers oder Decktaxe, die waren mir wirklich kein Begriff. Und wie das sozusagen durchgeplant ist, das fand ich doch wirklich sehr überraschend. Dafür vielleicht nur noch eine Zahl: auf dem Gestüt Lewitz von Paul Schockemöhle in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten 250 Angestellte und davon allein 15 hauptamtliche Tierärzte. Also 15 hauptamtliche Tierärzte, die nur auf dem Gestüt im Einsatz sind. Das waren auch eine Zahl, die ich zweimal nachgucken musste, aber das fand ich wirklich unglaublich. Die Dimensionen konnte ich mir einfach schlicht nicht vorstellen. Daher habe ich auch nochmal Karin Kattwinkel gefragt, ob in diesen Dimensionen, in denen ein Paul Schockemöhle unterwegs ist, so etwas wie Tierwohl, Tierschutz überhaupt möglich sein kann.
Naja, ich meine, Sie sprechen hier mit einer Agraringenieurin. Das ist im Prinzip ja mit der Massentierhaltung und der Zucht im landwirtschaftlichen Bereich ähnlich. Ich würde es ganz klar mit Nein beantworten. Ja, Massenproduktion, Massenhaltung, auch die damit verbundene Selektion natürlich schon und dann auch mit der Leihmutterschaft bei dem Embryotransfer. Natürlich leidet das Tierwohl darunter, auch wenn man Auflagen erfüllt, wenn Boxenmaße stimmen, wenn die Pferde das Mindestmaß an Bewegung bekommen, wenn sie tierärztlich gut betreut sind. Aber das ist ja etwas anderes als Tierwohl. Also ich sag mal, diese High Society der deutschen Pferdezucht, ja, die sind, das ist schon so ein sehr eigener Kreis halt auch, ja. Und ich glaube nicht, dass dem Einhalt geboten wird. Im Gegenteil, dass sich das eher weiter ausdehnt, weil der Mensch ist einfach so. Da, wo das große Geld zu machen ist, werden ethische Grundsätze sehr schnell beiseite gewischt, ja.
Ja, da habe wahrscheinlich nicht nur ich an Paul Schockemöhle gedacht, was Karin Kattwinkel hier gerade nochmal gesagt hat. Und während der Recherche ist mir noch ein Spruch immer in den Kopf gekommen: immer nur Glück ist Können. Was im Umkehrschluss ja bedeutet, immer nur Pech ist Unvermögen. Und das, finde ich, ist bei Paul Schockemöhle schon sehr auffällig. Er überwirft sich wirklich mit fast jedem Geschäftspartner. Kann sicherlich mal passieren, mal passt es, mal weniger. Aber in der Häufigkeit, in der es Paul Schockemöhle passiert, spricht es doch, finde ich zumindest, doch für einen eher schwierigen Charakter, mit dem wir es heute hier zu tun gehabt haben. Auch das Verhältnis zu Bruder Alvin zum Beispiel, inzwischen stolze 86 Jahre alt, ist wirklich sehr, sehr schwierig und man hat es einigermaßen gekittet, aber wirklich vorhanden ist es nicht, was ich so zwischen den Zeilen immer gehört habe. Ich glaube, zusammenfassend können wir schon sagen, ein Sympathieträger oder ein Menschenfänger scheint dieser Paul Schockemöhle nicht zu sein. Was er dafür aber mit Sicherheit ist, er ist, glaube ich, sehr, sehr reich. Ist denn dir vielleicht Paul Schockemöhle, Lena, in den letzten Minuten ein bisschen mehr ans Herz gewachsen? Und wenn er nicht, vielleicht dann wenigstens der Pferdesport?
Also ich muss ehrlich sagen, ich leide ja schon im Fußball darunter, dass der Profit mittlerweile über das Spiel und auch über das Wohl der Spieler gestellt wird. Da muss ich mir jetzt nicht noch eine neue Sportart anlachen, bei der es offensichtlich ganz genauso ist. Da, wo das große Geld zu machen ist, werden ethische Grundsätze sehr, sehr schnell beiseite gewischt. Der Unterschied zum Fußball ist ja aber allerdings, dass sich die Tiere dagegen ja noch nicht mal wehren können. Also sie sind diesem fiesen Profitsystem ja ausgeliefert, weil sie eben nicht den freien Willen haben, wie wir Menschen. Und das ist eine Tatsache, die mich am Reitsport auch schon immer gestört hat. Woher sollen wir denn wissen, dass den Pferden das überhaupt Spaß macht, über Hindernisse zu springen und einen 80-Kilo-Menschen auf dem Rücken zu tragen? Sie können ja eben nicht mit uns kommunizieren. Und Tierwohl sieht für mich da einfach anders aus und von daher wird das nie mein Sport werden. Und diese Folge hier hat mich in meiner Meinung, die ich auch schon vorher hatte, nochmals bestätigt. Deine letzten Worte zu Paul Schockemöhle, Daniel?
Ja, da lasse ich ihn doch lieber selbst sprechen und jeder unserer Hörer und Hörerinnen kann sich da sein eigenes Bild machen.
Ganz ehrlich gesagt, alles das, was mit Pferden zu tun hat, macht mir Spaß. Ich bin Kaufmann und wenn es dann noch ein bisschen was einbringt, dann macht mir das noch mehr Spaß.
Mit diesen Worten von Paul Schockemöhle beenden wir unsere heutige Folge. Nächste Woche blicken wir dann in ein Land, das Paul Schockemöhle auch sehr gut kennt, weil er dort viele Geschäfte gemacht hat. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit Russland und dem systematischen Doping in diesem riesigen Land. Wir blicken in ein System, das den Sport fest im Griff hat und dem die Athleten und Athletinnen nicht entfliehen können, ohne geächtet zu sein und den Rest des Lebens untertauchen zu müssen. Drei solcher Schicksale nehmen wir uns besonders vor und zeigen, wie es sich als Whistleblower gegen das Unrechtssystem von Wladimir Putin leben lässt. Wir sprechen dazu mit einem Mann, der dieses System wahrscheinlich so gut kennt wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Und freuen uns wirklich sehr, dass wir nächste Woche den ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt als Gast bei Playing Dirty haben. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns auch sehr herzlich bei unserer heutigen Gesprächspartnerin Karin Kattwinkel.
Playing Dirty ist ein Podcast der Wakeword Studios. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion Felix Stäblein. Projektleitung Annabel Rühlemann. Executive Producer Ruben Schulze-Fröhlich.
Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.